Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Ihr habt es vielleicht mitbekommen in den letzten Wochen. Der ein oder andere war im Urlaub, aber jetzt sind wir zurück in alter Frische, gut erholt, leicht gebräunt und voller Vorfreude. Das wichtigste Event des Jahres, denn es sind nur noch wenige Tage bis zum Adscamp. Und auf dem Weg zum Adscamp 2025 hier nochmal der Service-Hinweis an alle, die noch kein Ticket haben. Jetzt ist allerhöchste Zeit, sich eins zu besorgen, um am 15.09. beim besten Paid-Social-Event, das es da draußen gibt, dabei sein zu können. Alexander, hast du andere Pläne oder bist du da?
Ach, ich dachte, ich bin in der Nähe, ich schaue auch vorbei. Vielleicht moderiere ich so ein bisschen ein Räumchen, mal gucken, ne?
Das ist eine gute Idee. Auch dieses Jahr teilen wir uns wieder die Moderation. Du nimmst dir einen Raum, ich nehme mir einen Raum. Wir löchern die Vortragenden mit Fragen und sind jetzt gerade in der heißen Phase der Vorbereitung und freuen uns dann auf jeden und auf jedes Gesicht vor Ort am 15.09. Aber das ist heute nicht unser Thema, Alexander.
Nein, aber wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sagen, das Adscamp, ist das inzwischen sowas wie eine Love Brand?
Das ist eine gute Frage. Was macht denn eine Love Brand zur Love Brand und kann ein Konferenzprodukt, ein Fortbildungsprodukt, ein Premium-Know-How-Produkt eine Love Brand werden? Gute Frage.
Danke.
Was macht denn für dich eine Love Brand aus?
Dass du eine Beziehung aufbaust in irgendeiner Form, die über das reine, den reinen Nutzen hinausgeht. Ja, dass du es hängt sicherlich auch mit der Historie zusammen, die du mit der Marke verbindest. Ja. Ich glaube, es wird immer irgendwas mit, nicht unbedingt mit Luxus, aber mit irgendeinem wahrgenommenen Premium zu tun haben. Aber vielleicht ist das auch schon zu weit gefasst oder ein persönlicherer Blick da drauf.
Also glaubst du, Action oder Teddy könnten nicht zur Love Brand werden?
Ich glaube, wenn du versuchst, das zu machen und dann schaffst du es nicht, sagst du es, aber Kult ist es geworden.
Ja, genau. So, also,
dann ist ja, die Begründung, ja, aber Kult ist es.
Liebe ist es nicht, aber schon kultig. Ja.
Okay. Das ist, also finde ich schwierig. Weil du musst die Assoziation mit der Marke haben, die jetzt über ich bin da hinausgeht oder ich kaufe da oder ich nutze das Produkt ein bisschen hinausgeht.
Ja, und warum sprechen wir heute über das Thema Love Brand? Weil wir persönlich immer wieder auch mit diesen strategischen Fragestellungen von Kundenseite konfrontiert werden und zu sagen so, ja, wir wollen das werden, wie kommen wir denn da hin? Was macht denn eine Love Brand zur Love Brand und was bedeutet das vor allem halt für die Art und Weise der Mediaplanung und des Media Buyings, weil aus freien Stücken nur einfach, weil ich behaupte, dass ich es sein möchte, bin ich es ja noch nicht.
Ja, das ist ohnehin, glaube ich, so. Ich glaube, da sind wir auch einig, dass die erste Annahme, wo wir vielleicht auch nicht mit allen im Markt mitgehen, sagen, Love Brand zu werden, ist kein Willensakt der Kommunikation. Genau. Also das ist, ne, sondern es ist, die Anlage muss in Produkt und Marke sein. Marke, kannst du natürlich sagen, ist ein Kommunikationsthema, aber muss eben, das ist nicht losgelöst von der Produktwelt, nicht losgelöst von dem, was tatsächlich entweder verkauft wird, dargestellt, produziert wird und so weiter. Also du kannst es nicht einfach sagen, wir haben beschlossen, wir sind eine Love Brand.
Oder häufig wird ja dann werden ja Beispiele genannt. Und lass es uns doch mal konkret an einem Beispiel machen, weil wir haben jetzt uns die letzten Wochen stärker angeguckt auch, einfach weil wir davon ausgehen, dass nicht viele Marken in der Lage sind, zu Love Brand zu werden, viele aber die Ambition haben und auf dem Weg sehr viele Dinge passieren, von denen man sagt so, oh hoppla, warum macht man das denn jetzt so und was bedeutet das denn eigentlich für die Übersetzung in die Kommunikation und in beispielsweise Kampagnen? Und da haben wir ein Beispiel dabei, was, glaube ich, extrem populär ist, zumindest die Marke, die dahinter steht. Gehen wir mal in den Bereich Getränke, Alexander.
Oh ja.
Was ist welche das? Love Brand, welche Love Brand kommt dir denn in den Kopf, wenn du an Softdrinks denkst?
Coca-Cola.
Coca-Cola ist eine Love Brand, würdest du sagen?
Coca-Cola ist die erste Marke, an die ich denke, wenn du über Softdrinks sprichst.
Also sie ist top of mind und ich glaube schon, dass sie, also die ist mehr als kultig. So, da gibt's Menschen, die tragen ja. Das, den Schriftzug auf Shirts, die haben ja. Tassen und Gläsersammlungen und es gibt, glaube ich, einen so ein Fandom auch rund um ja. Diese ganzen Themen. Wir waren jetzt im Urlaub in so einem Freizeitpark in den Niederlanden, da hast du so einen Becher und dann kannst du dir diese ganzen Drinks irgendwie lustig zusammen mixen. Ich glaube, bei so neuen Burgerketten, die aus Amerika rüberkommen, ist das auch schon so ein Prinzip. Und dann gibt es da irgendwie so eine ganze Welt, die sich auftut an Sorten und Produkten. Und es gibt gerade eine Kampagne, über die stark diskutiert wird von eben Coca-Cola.
Oh ja, Coca-Cola ist plötzlich deutsch.
Genau, und das ist tatsächlich neu, weil wir möchten für euch aktuelle Kampagnen und Kampagnenansätze auch mal ein Stück weit zerlegen und zu gucken, okay, na, unter welchen strategischen Gesichtspunkten macht das denn Sinn? Was sehen wir da drin? Und was ist irgendwie besonders oder was fällt auf, wenn wir aus Nerdsbrille da drauf gucken? Und die Made in Germany-Kampagne heißt sie, glaube ich, von Coca-Cola, ist auf sehr, sehr vielen Kontaktpunkten zu sehen, auf sehr vielen Ausspielungsplattformen. Und die Mechanik bedient sich ein Stück weit dessen, dass Coca-Cola sagt, okay, unsere kulturelle Herkunft ist auch mittlerweile made in Germany, weil halt extrem viele Produkte in Deutschland produziert werden, dass ein Arbeitgeber ist, der sehr viele Menschen in Beschäftigung hat und es sogar zwei Dinge gibt, Alexander, die hängen geblieben sind, aber auch nur, weil ich den Spot schon sehr häufig gehört habe, also Frequenz ist da auf jeden Fall ein Thema. Mezzomix ist eine Entstehung oder die Entstehungsgeschichte von Mezzomix liegt wohl in Deutschland und die Wassermarke, die gibt es nur in Deutschland. Das wird dann auch noch so subtil mitgegeben, so um nochmal die Kredibilität und Glaubwürdigkeit zu unterstreichen.
Ja. Für mich ist das ganze Thema, ne, wenn wir jetzt drüber sprechen, so das Thema Love Brand, ist wie ein, das ist, mach meine Marke zum Rockstar. So, ja. Ne? Und das ist so jetzt so, das was, also diese Form der Kampagne ist so, wenn der auf die Bühne geht und sagt, hallo Duisburg, hier bin ich am liebsten. Ich war ja, schon genau. Meiner Kindheit immer hier. Das ist so das Äquivalent dazu, ne? So. Und aber ja, auch bei der, ja. Bei der Auswahl dann auch, du kannst nicht jeden Buchhalter zur Love Brand machen. Das muss irgendwie schon vorher drin gewesen sein.
Ja, man muss ja auch versuchen, diese vielleicht dann Zeit, geistigen Strömungen, die als Antipathie dann vielleicht etwas Amerikanischem gegenüber zugeordnet werden, aus Gründen, dass man dem dann gegenarbeitet und zu sagen, so hier, ich bin verbunden mit dir, das Thema Heimat und Herkunft wird nochmal stärker artikuliert und es ist nicht irgendwie the American Dream und wir kommen aus dem Land der Freiheit und Co., sondern wir kommen eigentlich quasi aus deiner Hut und deiner Region. So.
Ja, das ist das wird ja auch unterstellt. Ich glaube, argumentativ ist es gar nicht so gesagt worden, aber das ist so ein bisschen eine Zeitgeist, also auf der einen Seite Distanzierungskampagne, ne, nachdem die amerikanische Marke per se so, also Coca-Cola ist ja relativ einfach zu verorten, so, dass sie jetzt sagen, nee, wir sind auch hier Teil von euch, so, auch ganz unabhängig davon, was bei uns passiert. Und das ist natürlich, das ist ein Beziehungsthema, ne? Also Nähe ist verbessert die Beziehung.
Voll, definitiv. Und das Spannende ist ja, wenn wir dann uns, also mit der Nerdbrille aus der Kommunikation und aus der Werbung kommen, so Kampagnen angucken, dann nimmt man die ja erstmal wahr und sagt, ah, hoppla, ne, das ist einfach ein großer Werbetreibende, eine große Marke. Da haben viele Menschen eine Beziehung zu. An vielen Stellen ist es auch so dieses, also jetzt aus der Perspektive des Papas gesprochen, ja, Cola für Kinder ist ja böse so, aber im Urlaub gönnt man sich dann als Elternteil in der Hitze trotzdem eine Cola und sagt so, das ist erfrischend. Also es sind ja schon durchaus ein paar Dinge, die auch so gesellschaftlich gereift sind über die Kommunikation und die Werbung der letzten Jahre. Und wir gucken uns das dann immer an und versuchen ja ein bisschen zu re-engineeren, was denn so die Kampagnenaufstellungen sind, was man da macht und was besonders ist. Und natürlich empfiehlt sich da an der Stelle auch einfach mal wieder ein Blick in die Ads Library, gerade bei Meta, weil das in so einer Betrachtung von außen, glaube ich, immer ganz spannende Einblicke gibt, was denn da gerade so gemacht wird. Also geht da sowieso hoffentlich regelmäßig rein, wenn ihr uns zuhört und wenn ihr Inspiration sucht. Und es ist auffällig, was Cola an der Stelle macht. Und tatsächlich ein ganz schönes Beispiel, auch über verschiedene Funnel-Stufen hinweg in der Kommunikation, ohne jetzt eine klar messbare Conversion irgendwie in einem Online-Shop zu haben und zu sagen, also okay, wie kommt man denn irgendwie in die Köpfe der Leute und wie kriege ich die Botschaft da rein? Und das ist schon spannend zu sehen.
Es ist spannend zu sehen, was sie machen, was sie nicht machen, finde ich.
Genau, es ist spannend, genau, ganz genau. Also es ist spannend zu sehen, was sie machen. Zum Beispiel ist natürlich der Anteil an Bewegtbildwerbemitteln unfassbar hoch, wirklich unfassbar hoch. Aber die Videos sind halt ganz kurze Sequenzen. Also ich glaube, das ist Content Slicing par excellence, aus einem Ding irgendwie ganz viele Sachen rausgeholt. Aber die gehen aggressiv mit der Brand raus. Ja, und das ist ein Loop, ein Video-Loop. Da wird beispielsweise halt eine Situation, eine Alltagssituation beschrieben, um zu sagen, so jetzt ist es Zeit, eine Cola zu trinken. Also der Verwendungsanlass wird ganz stark in den Vordergrund gestellt, um zu sagen, okay, ne, das ist jetzt irgendwie Nachrichtenflut im Gruppenchat, Zeit für eine Coca-Cola, ah, das tut gut, ist so ein bisschen die Copy darüber. Und das schwingt halt mit in diesem ganzen Kampagnendach. Ich glaube, das ist, ohne es jetzt zu wissen, ne, ich habe die Kreation im Detail jetzt ja nicht mitgeplant, aber ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass es nicht so wäre, deswegen verorten wir das einfach mal da drin. Und das sind halt aktuell parallel live über 100 Assets. Und von diesen ganzen Videosnippets, die man so sieht, gibt es immer mindestens drei Varianten. Das heißt, man hat irgendwie ein Video, was in leichter Abänderung mitläuft. Mal wird mit dem Logo gespielt, mal wird mit dem Kampagnenclaim gespielt mal wird einfach nur auch mit Sound gespielt. Ne? Also dieses ikonische Klacken oder Einschütten oder Trinken wird dann eben aufbereitet. Und das ist schon irgendwie ganz spannend zu sehen. Und es ist tatsächlich halt einfach ein extrem hoher Videoanteil, den man da
interessant ist, ja. Du sagst, dass diese Menge an Varianten, die da auf dem Markt sind, ist eigentlich für eine Marke wie Coca-Cola nicht unbedingt typisch. Also, dass tatsächlich getestet wird und dass du eben nicht sagst, okay, wir haben jetzt hier fünf sehr unterschiedliche Dinge, sondern dass du eigentlich auch kleine, also Varianten, die sich in Einzelelementen nur unterscheiden, in der Form draußen hast, ist eigentlich ein sehr professionelles Vorgehen, was du wo man sagen könnte, ja klar, ist ein großes Unternehmen, natürlich geht das so vor, aber das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Du hast ja eigentlich ganz oft bei Marken dieser Größenordnung, irgendwie hast du die drei Kernassets und die werden dann bespielt durch die Saison. So, fertig. Ja.
Jetzt, was natürlich ganz spannend ist, Alexander, wir beschäftigen uns ja auch sehr stark dann mit irgendwie, ne, wir müssen irgendwie in das Mindset der Leute kommen. Wir müssen daran arbeiten, dass sie uns kennen. Und jetzt würden ja viele auch aus der klassischen Marketing-Denke sagen, ja, okay, wenn ich halt einmal eine Love-Brand bin in den Köpfen, dann bin ich irgendwie verankert, dann komme ich da nicht mehr so schnell raus. Deswegen kümmere ich mich erstmal um die jetzt irgendwie neu im Markt sind. Ne? Und ganz spannend, und das ist halt was sie machen, aber auf der anderen Seite halt dann auch wieder ein Stück weit vielleicht nicht machen. Sie gehen halt gezielt in der Aussteuerung gerade dieser digitalen Wege, ne, Zeit für eine Coca-Cola, es kann weitergehen, Verwendungsanlass zeigen, das irgendwie so ein Strang ist, nur auf 18- bis 29-Jährige. Mhm. So, ne, wo man dann ableitet, und da sind wir auch häufig mit konfrontiert, wir müssen an die Jungen, ne, Gen Z, wir müssen die erobern, die trinken vielleicht nicht mehr so viel Cola oder Zucker ist irgendwie stark negativ geframed oder es gibt eine hohe Konkurrenz durch Energy Drinks. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, nur auf diese Zielgruppen zu gehen. Ne?
Wir haben das ja, ich glaube, vor kurzem schon einmal kurz diskutiert, dass es im Prinzip zahlenmäßig eine kleinere Zielgruppe ist. Es ist nicht die solventeste. Gut, das Thema Solvenz spielt jetzt bei der Marke Coca-Cola nicht so einen hohen Stellenwert. Und bei der Marke kann ich es mir sogar fast am ehesten vorstellen, dass es Sinn ergibt, du musst sie bekommen, wenn sie jung sind und sie dann ewig an dich binden. insbesondere wenn man jetzt sagt, das könnte sogar, wir reden jetzt von der Zeitgeist-Kampagne, die sagt, okay, wir kommen in eine negative Konnotation durch die Heritage USA. Und da hast du vielleicht in unterschiedlichen Alterskohorten auch ein unterschiedliches Verhalten oder eine unterschiedliche Affinität. Das könnte ich mir hier sogar richtig vorstellen. Ne?
Das Spannende da ist tatsächlich, es gibt halt diesen einen Strang, der sehr stark auf die so, jetzt ist Zeit, Cola zu trinken. Ne? Was, so, die läuft halt bis 29, klammert halt diesen großen Teil der Bevölkerung aus, die jetzt zunehmend alt werden oder älter werden. Hört euch dazu auch mal die Podcast-Folge an, die Alexander und ich aufgenommen haben. Da geht es darum, wo Media Buying oder Media Planung insbesondere gerade eine Verzerrung hat, weil kleiner Sneak Peek, in weniger als 4 Jahren ist mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung über 50. Das heißt, wenn ich halt nur auf Gen Z gehe, ist das ein sehr kleiner Anteil. Und ich allokiere da sehr viele Ressourcen hin. Ist ja die Frage, wo habe ich den Wirkungsgrad? Wieder auf diese Cola-Kampagne zurückzukommen, dieses klassische Made in Germany-Thema, also das ganze Attribut, auch da gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten von, mal mit einem anderen Startbildschirm, mal mit einer anderen Logo-Größe. Das läuft in der Alterskohorte 30 bis 65. Also da geht man gar nicht auf diese junge Zielgruppe, sondern fängt hier an, irgendwie die Jungen, die man in die Verwendung bekommen will, auszuklammern und denen, denen man dann wahrscheinlich schon zutraut, dass man gesetzt ist als Marke, irgendwie dieses Made in Germany-Narrativ einzubläuen über die Frequenzen. Das ist ganz spannend, wenn man das sich so ein bisschen auseinandernimmt und zu sagen so, ja, okay, aber eigentlich ist ja dieses Kampagnendach und das Übergeordnete in der breiten Masse relevant. Ne? Und warum fängt man jetzt an, irgendwie in unterschiedlichen Kohorten auszuspielen? Man vernachlässigt nicht die über 49-Jährigen, die dann irgendwie, ne, sehr relevant werden. Aber es ist halt eine klare Trennung zu sehen und das ist schon sehr spannend.
Also offenkundig hat sich jemand doch mehr Gedanken gemacht als üblich.
Ja, wenn, ne, also wenn man dann so ein bisschen sich reinsneakt und dann auch sieht, wie ist das Impression-Verhältnis zwischen welcher Alterskohorte wird wie frequentiert, und scheinbar ist es ja so, also das ist ja dann irgendwie die Ableitung, Cola sagt ja trotzdem, obwohl wir diese Popularität haben, obwohl wir davon ausgehen, dass ältere Verwendergruppen ein gewisses Markenloyalitätsthema haben, müssen wir da sichtbar sein und gehen da genauso rein, weil ehrlicherweise, und das ist auch meine Sicht, man geht immer davon aus, dass treue Kundinnen und Kunden sich gebunden fühlen und eine Markenloyalität haben. Aber ich halte das für absoluten Quatsch, weil die Entscheidung, mal eine Marke zu wechseln oder mal irgendwo was anderes auszuprobieren oder in den Kontakt mit einem äquivalenten Produkt zu haben, das ist ja quasi gang und gäbe die ganze Zeit. Und das kann man einfach nicht voraussetzen, dass wenn jemand mal irgendwie in seinem Leben 3 Kisten Cola gekauft hat, dass er dann sein Leben lang Cola kauft.
Es gibt keine Markenmonogamie.
Die Markenmonogamie. Dazu machen wir dann wahrscheinlich nochmal eine separate Folge.
Ja, also du kannst sie erzielen, aber du musst halt dauerpräsent sein.
Genau. Und ja, ich bin gespannt, wie das halt mit dieser Kampagne funktioniert, weil es eine klassische, ein klassisches Kampagnendach ist. Ne? Also es gibt irgendwie eine Art Claim, Coca-Cola mit Made in Germany zu verknüpfen. Man versucht es halt über ganz viele Einstiege inhaltlich zu machen. Man geht irgendwie darauf, dass 97% aller Getränke in Deutschland auch produziert werden. Man arbeitet mit den Gesichtern von Mitarbeitenden und Namen. Das ist eine Kampagnenlogik, ne? Die kennen wir so in der Form auch schon im Markt. Das ist irgendwie auch ein Stück weit gelernt, persönliche Nähe. Man lernt das Gesicht hinter der Marke kennen. Und es ist halt ein unglaublicher Mediadruck drauf, ne? Also könnt ihr euch selber in der Ads Library auch einmal angucken, wenn da einzelne Assets alleine irgendwie mehrere Millionen Menschen erreicht haben, dann könnt ihr euch ja hochrechnen pro Asset bei einem CPM von X, was das dann am Ende gekostet hat oder gerade auch kostet. Und die Kampagne ist schon seit der 1. Augustwoche online. Also da sieht man auch so ein bisschen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und da lohnt sich ein Blick rein, auf jeden Fall in das Media Setup auf Meta, genauso aber auch bei YouTube beispielsweise, um sich mal anzugucken, was da so geht.
Aber du musst ja auch sagen, wenn du für eine so stark etablierte Marke wie Coca-Cola so ein Shift hinbekommen willst, dass sie anders wahrgenommen wird, und das ist dieses Heritage-Thema, ich meine, das ist eine Marke mit Tradition, die auch die ganze Zeit mit Tradition gearbeitet haben, in aller Kommunikation, ne? Und wo das ja schon also so stark mit den USA verknüpft ist, wenn du da keinen großen Mediadruck aufbauen willst, dann musst du es ja gar nicht machen.
Weil, ja, ich glaube, es geht ein Stück weit zu weit, aber vielleicht will man an der Stelle dann auch versuchen, so dieses, ne, hier in Deutschland produziert, also es ist kein Zollthema, also hab keine Angst, die Preise steigen nicht, keine Ahnung, ob man das darüber auch einfangen will, so auf eine subtile Ebene. Aber das ist ganz spannend zu sehen, wie eben eine Marke, wie Coca-Cola damit umgeht, was sie machen, was sie eben nicht machen. Alexander, lass uns mal darüber sprechen, was sie nicht machen.
Ja. Und da endet auch dann so ein bisschen die Vergleichbarkeit mit diesem schönen Rockstar-Beispiel, wo du so sagst, hey, du hast jetzt eine coole, sagen wir, du hast eine coole Marke, jetzt Coca-Cola ist eine coole Marke und natürlich machst du auch eine Inszenierung dafür, die das Ganze auch cool wirken lässt. So, exzellent da drin, das ist im Prinzip das, was wir als Marketing, mit Marketing, den Glitzer, den wir mit Marketing dann darüber streuen. So. Und jetzt würdest du eigentlich annehmen, wenn der Rockstar sich in die Fußgängerzone stellt, egal wo er sich hinstellt, dann kommen die Leute gelaufen. Und hier endet dann so ein bisschen die Analogie. Wir würden eigentlich annehmen, wenn Leute von Love Brand sprechen, dann ist ja so, hey, es gibt eine coole Beziehung zu der Marke, du bist der irgendwie nah, du interagierst mit der Marke und so weiter. Und das Interagieren mit der Marke, reagierst auf die Marke, das sind alles schon so kleine Begriffe, würde man sagen, hey, du hast eine geile organische Strategie dahinter. So, das ist ja eigentlich dann, würde man schon so annehmen, oder?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also würde man annehmen, ich glaube, wir sind da auch einfach schon, wir halten das für gegeben, ne, so.
Ja, es wird also auch so verkauft. Du musst sagen, wenn du halt, was musst du machen? Du musst halt die Community aufbauen und so weiter und dafür musst du eine coole Content-Strategie haben und dafür haust du es raus und dann hast du eine begleitende Page-Strategie.
Genau. Musst du aber
so,
nicht.
Das, so, und jetzt fällt aber auf, dass genau, jetzt hier, dass eben ein entscheidender Anteil hier nicht gegeben ist und zwar das Thema organische Strategie.
Ja, und da ist ja auch die Frage, ne, also haben sie dadurch eine geringere Werbewirkung? Nein. So, das ist halt die Frage, ne, gehen Leute freiwillig auf das Instagram-Profil von Coca-Cola und erwarten da irgendwas von ihrer möglicherweise zukünftigen Love-Brand? Scheinbar auch nicht, ja, aber das ganze Kampagnendach, also weder diese Made-in-Germany-Geschichte, noch das andere Thema Konsumanlass-bezogen, Verwendungsanlass-bezogen, findet weder auf Instagram noch auf Facebook statt. Also es ist eine komplett andere inhaltliche Ausrichtung, eine komplett andere Bespielung. Ich bin mal gespannt, ob sie das irgendwo verzahnen. Aber das ist was man ja sehr häufig irgendwie vermuten würde, wo man sagt, ah, wir müssen das jetzt irgendwie auch organisch mit bespielen. Ich glaube, es ist konsequent, das nicht so zu tun. So, dann ist aber auch die Frage, warum macht man das Ganze Organische überhaupt so? Ne, wenn man es irgendwie nicht mit Media kombiniert, weil dann kann man es ehrlicherweise auch sein lassen. Und ich glaube, so weit in der Überlegung ist Cola schon. Also sie machen auf Instagram ein bisschen mehr. Ne, ein bisschen szeniger, ein bisschen lifestyleiger, greifen so Themen auf wie jetzt irgendwie ne, Pizza machen und Pizzatrends und irgendwie feiern und ne, so ein bisschen die Bildwelt aufbauen, in der man sich gerne inszenieren möchte. Aber ich halte es für absolut richtig zu sagen, okay, man fährt es halt auf ein Minimum runter, begibt sich da nicht in das Content-Hamsterrad und auf Facebook haben sie es komplett sein gelassen. So, ja, da haben sie, glaube ich, das Posting. Ja, Weihnachten 24 war so der letzte Post. Und sie bespielen Facebook aber mit der aktuellen Kampagne als Plattform und als Platzierung komplett mit. Und da muss man sich ja einfach fragen, okay, ist das nicht wirtschaftlich die effizienteste Entscheidung, zu sagen, okay, ich habe da eine Umgebung, die Leute finden da was zu meiner Marke, aber ich bin jetzt nicht irgendwie Publisher und hau da jeden Tag irgendwie 3 Posts raus, weil wen interessiert das eigentlich? Sondern ich versuche, das paid in die Köpfe zu bekommen, wo ich in der Lage bin, die Frequenz zu messen und halt eine Werbewirkung nachzuvollziehen. Und hier sieht man halt einen ganz klaren Fokus, meiner Meinung nach, auf das Thema Mediadruck und die Frequenz, die da im Vordergrund steht und nicht irgendwie, welche Geschichte erzählen wir noch organisch. Das ist also echt krass. Also guckt euch das mal an, geht mal auf die Profile. Habe ich noch nie so präsent gesehen, aber die Facebook-Seite von Coca-Cola Deutschland ist wird, glaube ich, nicht mehr aktiv redaktionell. Ja, verweist nicht so, ne, aber wahrscheinlich haben sie Kommentare im Blick, aber da wird halt einfach nichts mehr organisch gepostet. So, die nehmen es halt einfach als Mediakanal.
Aber die, also das deckt sich ja im Prinzip auch mit den ersten Punkten, über die wir gesprochen haben. Du hast eine sehr, wahrscheinlich sehr gut datengetrieben aufgestellte Strategie, die die Zielgruppen unterscheidet, die die Ansprache je nach Zielgruppe und angenommenem Mindset jeweils nochmal unterscheidet. Also, ne, das ist eine vernünftige Mediaplanung, die dahinter steht, die aber jetzt nicht einfach sich nur auf Media verlässt, sondern du hast ja im Prinzip auch durch diese Asset-Varianten einen Fokus darauf, was wird denn jetzt Thesen getrieben, was wird denn jetzt die höchste Werbewirkung erzielen. Ja, und wenn du überlegst, wie erreichst du diese Werbewirkung, dann kann das Thema organische Strategie, wenn du es in die Messbarkeit überführen willst, keine Rolle spielen, weil du dort keine Möglichkeiten hast, zu messen oder eben auch skalierbar in die Zielgruppe reinzugehen, um am Ende ein Szenario zu haben und zu sagen, okay, das hat jetzt irgendeine Form von Impact. Also das ist einfach ein ganz anderes Spiel, ne?
Ja, und das, also organisch verliert auch an der Stelle einfach, wenn man dann versucht, irgendwas abzuleiten über Interaktionsraten oder so, wo man einfach sagt, so, dann
also, ja, klar,
lassen wir's.
Nee, die Messung findet dann ja eh anders statt, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das ist, nein, niemand misst dann die Interaktionsraten, das wird studienbasiert, wahrscheinlich auch kanalübergreifend eben ausgewertet am Ende, um zu gucken, welche Werbewirkung hat die Kampagne erzielt in Bezug auf bestimmte Fragestellungen, die dann nachvollzogen werden.
Genau. Das unser kleiner Insight aus der Coca-Cola-Kampagne. Ist dir noch was aufgefallen, Alexander?
Bei Coca-Cola? Dass ich seit Jahren keine getrunken habe.
Also es ist tatsächlich, also ich finde es ganz spannend, einfach in so klassische Werbetreibende reinzugucken und zu verstehen, was sie machen. Und du hast einen Punkt angesprochen. Ich glaube nicht, dass da viel auf Bauchgefühl passiert, sondern dass das halt international auch über die Accounts so gehandhabt wird. Wir haben uns auch mal angeguckt, was passiert denn in Dänemark oder in den Niederlanden, in Tschechien oder in Italien. Ich glaube, es gibt keine Marke, die weltweit so distribuiert ist wie Coca-Cola. Und das ist halt dann ein Paradebeispiel, um zu gucken, so, haben die es denn geschafft? Und das ist ja die große Herausforderung dann für Marken, die in mehreren Märkten sind, das zu standardisieren und eben in eine einheitliche Richtung zu geben, damit man es dann halt auch messen kann. Natürlich läuft die Made in Germany-Kampagne jetzt nicht in anderen Ländern, aber das Verhältnis zwischen was läuft paid, was passiert organisch, wie viel gibt man organisch rein, was läuft paid only, das ist schon sehr vergleichbar und auch spannend zu sehen, dass sie das so international über die Märkte gleich handhaben.
Ja, also, aber es ist tatsächlich ja wahrscheinlich eine der Werbetreibenden, wo von außen gesehen, wir sagen, hier erkennt man im Prinzip, dass sie das Spiel so verstanden haben, dass sie eben wahrscheinlich auf richtige Kennzahlen auch optimieren, das ganze Thema. Und das ist halt kein Regelfall, wenn du über Konzerne sprichst, wo du halt noch eine starke Dominanz hast von Mediaplanung aus der Klassik heraus, die das ganze Thema Testing gar nicht in der Form berücksichtigt. Ja. Aber natürlich hier können jetzt eben den allseits beliebten Begriff Mental Availability hier auch nochmal strapazieren. Das steht dann im Kern der Kampagne.
Korrekt. Dein Fazit auf dem Weg zur Love Brand. Brauche ich denn dann organisch überhaupt eine Content-Strategie oder kriege ich das auch einfach über eine vernünftige Media-Distribution hin?
Also was über die Media, also zum einen, wir haben ja schon gesagt, Voraussetzungen, du kannst dich nicht einfach entscheiden, eine Love Brand zu sein, sondern du musst die Anlagen dafür mitbringen, ja. Du, also nicht jeder Buchhalter wird Rockstar. So. Das zweite ist, wenn du halt um für die Leute wichtig zu sein, musst du diese Präsenz aufbauen. Dass du das organisch hinbekommen kannst, mag möglich sein, aber planbar ist es nicht. Nee, planbar ist es nicht, es ist sehr aufwendig und es ist am Ende eben einfach ein deutlich höheres Risiko. So. Ja. Also selbst wenn du die Voraussetzung dafür mitbringst, Gott, mach es, ne? Also, aber eine Wette darauf zu geben, dass das funktioniert, ist halt deutlich unsicherer, als zu sagen, hey, wir machen vielleicht sogar die gleichen Inhalte, die wir sonst auch machen würden, aber wir haben sie in einer Planbarkeit ausgespielt in der Zielgruppe mit dem entsprechenden Mediadruck, der dahinter steht, damit wir überhaupt erstmal diese Schwelle überschreiten zur, wir werden bewusst wahrgenommen. Weil das ist ja immer.
Das ist ja immer noch die Frage, wie viel hat man davon, dass man geliebt wird, ne? Also ich kenne ganz viele Marken, auf die möchte ich in meinem Alltag nicht verzichten, da will ich aber niemals das Wort Liebe für verwenden. So. Ist ja auch nochmal so ein bisschen die Fragestellung darüber. Und das letzte Thema. Das Produkt muss es halt dann am Ende auch liefern können, ne? Ja. So. Und das ist, glaube ich, was, wo man dann sagt, rein die Ambition kommunikativ, fein, so. Aber wenn das Produkt am Ende nicht geliebt wird oder man keinen Einfluss vielleicht auch auf das Produkt dann hat, weil man das sehr stark voneinander trennt, dann wird es problematisch.
Ich meine, es wird, in bestimmten Märkten ist es irgendwie offensichtlicher, finde ich. Ja. Also wenn du so in Nischenmärkte gehst und wenn du sagst, hey, wir machen hier Duschvorhangringe, wenn da jetzt jemand auf die Idee käme zu sagen, ja klar, Love Brand kriegen wir hin, 6 Monate, das erscheint offensichtlich schon ein bisschen schwieriger, als wenn du sagst, hier, ich mache modische, coole, eiförmige Lampen oder was auch immer, wo man sagt, ja, so dekorative Dinge, ne, das ist.
Also wir wollen an der Stelle auch einfach zur Disposition stellen, es muss nicht strategisch die richtige Entscheidung sein, zu Love Brand zu werden. So. Und das darf man kritisch hinterfragen. Und man muss es auch an der Stelle, weil es gibt, glaube ich, auch viele erfolgreiche Marken, die nicht die Ambitionen haben, Love Brand zu werden, trotzdem extrem erfolgreich sind.
Ja, man muss einfach trennen, das Thema in Top of Mind sein bedeutet, nicht geliebt zu werden.
Genau. Punkt. So, Amen. Damit schließen wir diese Folge. Frequenz treibt Erinnerung. Und Top of Mind zu sein, heißt nicht geliebt zu werden. Ein weiterer Spruch in unserer, das könnte man auf T-Shirts schreiben, Kategorie. Hat wieder Spaß gemacht, Alexander. Ich begebe mich jetzt in den Adscamp-Tunnel und bereite weiter meine Moderation vor und E-Mails und ganz viele Sachen, die wir uns noch überlegt haben. Das wird gut am 15.09. Gibt es einen Vortrag, auf den du dich am meisten freust beim Adscamp?
Boah, nee, es sind zu viele. Es sind einfach zu viele dieses Mal. Es sind
über 18. Sind ja auch,
über 18. Ja, es sind zu viele. Es gibt, das ist ja immer das Problem. Du kriegst ja vor Ort, du und ich kriegen eh dann nur einen Ausschnitt mit.
Ja.
Und das ist schon immer schade. Aber
es gibt die Aufzeichnung für alle, die dabei sind. Ja, also es geht nichts an Wissen verloren. Und wir haben uns ein paar coole Sachen überlegt, damit du, wenn du vor Ort bist, auch genau in die Vorträge musst und kommst, in die du rein willst, aufgrund deiner Rolle oder deines Jobtitels oder deines Interessensfelds. Deswegen, auch da gibt's ein paar Updates und Neuerungen, Innovationen auf dem Adscamp 25.
Ja, kann man vielleicht auf der Webseite sehen, ne?
Kann man vielleicht auf der Webseite sehen,
ja. Ja, cool. Also, wie heißt die Webseite noch gleich?
Das kann man sich denken, adscamp.de.
Sag nochmal, du warst so leise.
adscamp.de.
Adscamp.de?
Adscamp.de, ja.
Ah ja, okay, dann ist es ja wahrscheinlich adscamp.de.
Ja, ich würde auf adscamp.de gehen, ja.
Ja.
Aber wenn gut. Du wäre, würde ich jetzt schon mein Handy zücken und auf adscamp.de gehen.
Das scheint mir eine sehr gute Idee, das mache ich jetzt gleich als nächstes.
Sehr gut, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Wir freuen uns auf Bewertungen, Abonnenten und Abonnentinnen. Wir haben Kommentare auf Spotify unter den Folgen, habe ich gesehen. Gerne da auch Fragen stellen. Und wenn ihr eine Marke habt oder eine Kampagne, von der ihr denkt, ey, das haben jetzt der Alexander und der Jan so auseinander dividiert mit ihren Ideen, Interpretationen und ihrer Erfahrung, dann schickt uns die doch einmal und wir gucken uns das an. Und vielleicht ist dann schon dein Vorschlag das nächste Thema bei uns im Podcast.
Ja, krass.
Macht's gut.
Tschüss. Tschö.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.